Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraft und Familie, der Podcast für starke Familien, für mehr Verbindung, Leichtigkeit und Harmonie im Familienalltag. Ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Therese, Sozialpädagogin, Mama und Ehefrau und zeige dir hier mit dem Podcast Wege auf, wie du mehr Leichtigkeit und Harmonie in deinen Familienalltag bringen kannst, mit den Kindern, aber genauso mit deinem Partner. Und wenn du nicht nur wöchentliche Impulse von mir haben möchtest, sondern tägliche Impulse, dann folge mir bei Instagram, Therese Gebler. Da bekommst du zumindest fast täglich Impulse von mir. Heute habe ich die wundervolle Ines mit dabei. Sie ist Hebamme und wie ich gerade selbst erfahren habe, das schon seit 20 Jahren. Also eine mega erfahrene Hebamme. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, um heute mit hier im Podcast zu sein. Und wir haben natürlich ein spannendes Thema mit. Aber erst einmal möchte ich ihr die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen. Also liebe Ines, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, hallo. Freue mich, danke für die Einladung. Ja, es ehrt mich ja, dass ich für sowas auch ja, interessant bin, sozusagen, ne, mit meiner Erfahrung da vielleicht ein bisschen was beizutragen. Ja, also ich bin Ines, bin 41 Jahre alt, habe einen Sohn, der ist schon 15, also schon eigentlich aus dem Gröbsten raus. Bin verheiratet und ich arbeite freiberuflich als Hebamme, zusätzlich zu meiner Angestellten-Tätigkeit in der Klinik. Also ich bin auch im Kreißsaal tätig, ne? Ja, genau. Und betreue Familien zu Hause eigentlich schon, ja, seit Anfang an. Ja, also seit 2005, da war ich dann fertig mit der Ausbildung und seitdem bin ich eigentlich auch privat zu Hause in den Haushalten unterwegs. Ja, genau.
Ja. 20 Jahre, also das interessiert mich natürlich jetzt rein persönlich. Da hat sich bestimmt auch ganz viel gewandelt. Vor angefangen, was so Erfahrungen als Hebamme, was man, wie man mit den Neugeborenen umgehen kann. Was sind so die, ja, die gravierendsten Veränderungen, wo du sagst, was es jetzt speziell die Säuglingspflege vielleicht betrifft und Umgang mit dem Kind oder auch was die Mütter heutzutage vielleicht anders beschäftigt?
Ich denke eigentlich, aber. Ja, also das, dass sich einfach auch verändert hat, dass viele jetzt doch auch mehr dem Neugeborenen den Bedürfnissen nachgehen, ne? Einfach mehr tragen zum Beispiel, ne? Und nicht ablegen, nicht zwanghaft ablegen, sich auch nicht so viel von der Familie beeinflussen lassen. Ist ja doch immer noch so eine veraltete Meinung, ne? Du musst das Kind dann auch mal schreien lassen und früher standest du eben irgendwo im Bad, da wurde die Tür zugemacht und dann hast du eben eine Stunde geschrien. Ja. Sowas gibt's heute nicht mehr, ne? Und ich finde auch, das ist natürlich gut, also ich bin da voll dafür und auch die Kollegen haben sich dahingehend natürlich auch weiterentwickelt und beraten auch anders, ne? Also das war schon früher so, dass man den Kindern versucht hat, zwanghaft auch beim Stillen so ein bisschen Rhythmus, aufzuzwängen, aufzudiktieren, würde ich sagen, ne? Und heute geht man eben einfach davon aus, dass ein natürliches Bedürfnis, es ist ein Tragkling, sag ich immer, ne? Es ist kein Piekling, sondern ein Tragkling. Und ja, es ist einfach auch, man muss sich die ganzen Naturvölker einfach auch mal angucken, ja. Und da kann man sich ganz viel abschauen. Die sind nämlich total unkompliziert. Die haben kein Internet, die haben keine Bücher, die machen es einfach, ne? Und das fehlt uns einfach so ein bisschen in unserer westlichen Gesellschaft. Wir wollen immer alles programmieren, steuern, für alles eine Bedienungsanleitung, ja. Und dieses Bauchgefühl ist vielen so ein bisschen verloren gegangen, ne? Und da brauchen viele ganz viel Unterstützung, dass man einfach auf seinen Körper hört, auf sein Baby hört, die signalisieren, was sie brauchen. Es gibt auch da natürlich Kinder, die gar nicht so viel Nähe wollen, die einfach auch manchmal froh sind, wenn die abgelegt werden. Das gibt's auch, ne? Also es heißt nicht, man muss jetzt zwanghaft jedes Kind tragen. Aber man muss natürlich auch verstehen, was will das Kind. Und das muss man sich einfach dann auch ein bisschen anschauen in der Nachsorge auch, finde ich. Ne? Dafür sind die Hebammen ja wirklich auch da. Und das muss ich immer wieder sagen, muss man unbedingt nutzen. Die Krankenkasse zahlt das. Ja, das ist keine Privatleistung, wenn wir in die Haushalte reingehen. Und ich finde schon, das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die man da zu Hause auch machen kann und einfach auch unterstützen und begleiten. Das soll ja nicht sein, dass man jemanden was aufdiktiert, sondern einfach nur ein Ratgeber ist. Ja, also so sollte die Hebamme eigentlich verstanden werden. Das ist mein Anspruch. Ja, so ich immer denke, ich bin nicht diejenige, die irgendwas vorsagt und man muss es mir recht machen, sondern so, wie die Familie das für sich entscheidet, ist es in Ordnung. Aber wir müssen da versuchen, einen guten Weg zu finden. Ja, genau.
Ja. Genau. Ich weiß nämlich auch noch genau, wie ich dann mit unserer Tochter damals aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Sie noch in der Babyschale, wir hatten sie hingestellt. Ja, und dann war plötzlich dieses kleine Menschlein da und wir dachten, und nun?
Ja, nun? Was passiert jetzt?
Wo ist die Gebrauchsanweisung? Was machen wir jetzt? Was ist unsere Aufgabe? Also das ist ja eine Riesenverantwortung. Ich habe schon also weit bevor ich selbst Mama geworden bin, wo ich dachte, gerade in Deutschland, du brauchst für alles irgendwie eine Genehmigung, eine Ausbildung, ein Zertifikat, dass du was machen kannst und Hundeschule und was es alles gibt, ja, für Tiere, für Beruf, für alles.
Alles.
Aber Mama sein, Papa sein, wie kriegst du dein Baby aus dem Krankenhaus mit oder wo auch immer du entbunden hast und dann viel Spaß damit.
Ja.
Ich mir, wow.
Ja. Und das ist so ein bisschen aber das, wo ich denke, das ist so, darum sage ich, das wird alles so ein bisschen eben wirklich auch durch die Medien so ein bisschen verkompliziert, ne? Weil man immer, also viele wollen das so perfekt machen und perfekt geht nicht, weil die Mama, ich sage immer, die Mama macht das, jede Mama macht das prinzipiell immer erstmal richtig. Also es gibt nichts Falsches. Und wenn du so nach links gehst, der andere geht nach rechts, der übernächste geht nach geradeaus, dann ist das alles immer in Ordnung. Also man muss für sich so einen Weg finden und man muss das einfach machen. Und das ist das, was vielen so heute, finde ich, ein bisschen fehlt. Also das hat sich stark verändert. Also dass so eben so viele Einflüsse von außen oft kommen, ne? Und eben dann wird Google nochmal gefragt oder noch die Freundin und dann wird die Mutter gefragt und die Schwiegermutter und die Oma. Und die haben alle dann aber irgendwas zu sagen und man hat nachher so viele, so eine ganze Flut von Informationen, die sich einfach gar nicht mehr einordnen lassen. Und das finde ich, das ist manchmal echt ein großes Problem. Also das hat sich so in der Nachsorge ein bisschen verändert. Aber eben natürlich auch gerade das mit dem Tragen und so sind schon positive Sachen auch dabei, ne? Dass die Kinder einfach nicht mehr so dogmatisch behandelt werden, ne? Dass das einfach auch jetzt natürlich ist, auch mit dem Stillen und dass die Frauen das auch akzeptieren, dass Stillen einfach auch nach Bedarf heißt. Ja, Bedarf ist auch manchmal stündlich. Ja, also das ist einfach so. Und das heißt nicht, dass das Kind nicht genügend Milch bekommt oder nicht satt wird oder wie auch immer ein Schreikind ist. Ja, man kriegt ja von außen dann immer ganz viele Informationen oder ja, so viele negative Sachen. Du musst zufüttern und das reicht nicht und garantiert, das Kind wird nicht satt. Dass das aber ein natürliches Bedürfnis ist, dass das Kind einfach auch die Nähe sucht und saugen will, weil es ist ein Säugling. Und was will der Säugling? Der will saugen. Ja, und dem ist das egal, wo er saugt. Ne? Ja. Das sind so Dinge, das kommt so, ne? Dass die Frauen das jetzt einfach auch anders akzeptieren, anderes Selbstbewusstsein da auch haben und einfach auch sagen, du, pass auf, ich mache das, wie ich das will und wie das früher war auch okay, aber es ist eine andere Zeit und wir machen das eben heute so, ja. Das entwickelt sich so, ne? Und das finde ich eigentlich schön, dass das jetzt so kommt. Und ja, da mehr Frauen auch einfach den Mut haben zu sagen, danke für die Information, aber bis hierhin und nicht weiter. Du machst das so, ich mach das so. Fertig. Ja. Also das ist schon schön.
Ja, ich fand es auch besonders schön, wo du sagtest, dieses, was sich so geändert hat, das Bedürfnisorientierte. Oder ich habe auch noch so im Ohr, dass du es ständig trägst oder eben ständig anlegst zum Stillen. Du verwöhnst doch dein
Kind. Genau. Man kann ein Neugeborenes nicht verwöhnen. Genau. Ich vergleiche das immer mit dem Tierreich. Ich sage mal, pass mal auf, guck mal. Keine Tiermutter würde ihr Kind irgendwo in der Höhle liegen lassen und einfach weggehen. Stundenlang weggehen und das Kind, das Baby einfach irgendwo liegen lassen und nicht wiederkommen. Das würde kein Tier machen. Das funktioniert nicht. Und auch mit dem zusammen schlafen, ne, das ist ja auch so ein großes Thema. Oh Gott, und das Kind darf nicht mit ins Elternbett. Werden mich viele Kinderärzte jetzt hier wahrscheinlich, die das vielleicht sehen, verpönen, aber es geht ja nicht darum, dass man das die ganze Nacht macht, aber man muss natürlich auch gucken, was braucht das Kind. Und es ist doch ein natürliches, menschliches Bedürfnis. Jeder Erwachsene geht eigentlich ja, die gehen zusammen ins Bett, aber von unseren Kindern erwarten wir immer, die müssen 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden am besten durchschlafen, gleich von Anfang an, allein im Bett verbringen. Und das ist völlig wider der Natur. Die brauchen einfach die Nähe und die suchen die Nähe und deshalb sind die nachts unruhig und fragen immer wieder nach, wo bist du, wo bist du? Dann das Einfachste ist dann einfach so ein Beistellbett, dass man dann sagt, Mensch, ich bin da, ich kann mich auch mal ranrutschen, wir können mal kuscheln, ja, aber jeder hat seine eigene Matratze. Man sollte ja schon auf gesunden Babyschlaf und so sollte man ja schon achten. Ja, ich will das jetzt ja nicht mit, ja, nimm dein Kind in die Mitte, das will ich jetzt ja nicht publizieren. Ja, das ist ja doch vielleicht nicht ganz so korrekt, aber wie gesagt, mit dem Beistellbett ist schon wichtig, ne? Also, dass die Kinder einfach merken, ich bin nicht allein. Und dann geht's einfach darum, Nestschutz, Wärme. Das suchen die. Das sind Grundbedürfnisse. Um was anderes geht's da nicht, ne? Die wollen einfach die Mutter riechen. Und das ist von Anfang an so. Leg denen die kommen aus dem Bauch, legst die auf die Brust. Das ist sofort eine Verbindung da, ne? Das Kind weiß sofort, die wird mich jetzt hier mein Leben lang begleiten. Das ist, ja, das ist einfach im Menschen so verankert, ne? Und das ist von Urzeiten so drin. Und das muss man einfach fördern. Und umso näher ich dem Kind bin, umso mehr ich da auch zeige, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich und brauchst keine Angst haben, umso einfacher läuft das einfach auch, umso entspannter sind die Kinder. Das muss man einfach so sagen. Na, also wenn ich immer so einen Kampf führe mit meinem Kind, so nach dem Motto, ich will dich jetzt schon erziehen, weil das ist ja das mit dem Verwöhnen, du verwöhnst dein Kind, du musst dein Kind erziehen. Also Neugeborenes muss man nicht erziehen, das macht das nicht, um zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier der Chef, sondern das teilt einfach nur seine natürlichen, normalen Bedürfnisse mit. Was anderes ist das nicht.
Ja.
So muss man das einfach für sich auch akzeptieren. Und umso mehr ich dem nachgebe, umso entspannter ich damit umgehe, umso einfacher läuft das einfach auch. Ne? Und die ersten Wochen sind dann eben nicht die Hölle und nicht die Qual, ne? Wo viele immer sagen, oh, das Kind schreit so viel. Wenn ich dem nachkomme und mein Kind eben nicht so viel schreien lasse, ist es oft wirklich auch entspannter.
Ja, genau. Das finde ich auch so wertvoll, was du sagst. Ja, es ist gar nicht möglich, ein Baby, ein Neugeborenes zu
verhindern.
Es funktioniert nicht. Und selbst wenn die Kinder älter sind, sage ich immer, die Kinder handeln, die sind ganz egoistisch, die handeln rein aus ihren Bedürfnissen. Und ein Säugling, wenn es Hunger hat, natürlich schreit. Es kann sich ja gar nicht anders ausdrücken. Oder wenn es die Nähe braucht, schreit es auch. Es hat gar keine andere Möglichkeit zu sagen, ey, ich will hier was. Aber nicht ich wickle meine Mama und meinen Papa jetzt schon um den Finger.
Nee.
Ich brauche das jetzt. Mhm. Das Baby, das ist 9 Monate, war es in unserem Bauch gewesen. Ja? Das war
immer in Bewegung, immer konstante Temperatur, immer irgendwo kuschelig, eng, warm, dunkel. Ja, also es ist ja doch, wir haben ja auch mit den äußeren Einflüssen oft ein Problem am Anfang. Ne? So 12 bis 16 Wochen, sagt man so, die erste Anpassungsphase. Und so Umstellen von Mutter auf Eigenbetrieb, sage ich immer. Und da, ja, da merkt man schon, haben manche schon echt zu kämpfen und zeigen deutlich, was denen zu viel wird. Und genau, ja, richtig.
Ja, und ich glaube, da ist ganz wichtig, auch dieses Verständnis dafür zu haben als Eltern, ja. Oder was ich meinen Eltern auch immer wieder sage, schreibt euch das ganz dick auf die Stirn. Das Kind handelt nie gegen euch, nie um euch zu ärgern oder herauszufordern. Es handelt immer nur aus seinen eigenen Bedürfnissen. Und es hat einfach, desto kleiner das Kind ist oder eben gerade Säuglinge, woher sollen sie es denn wissen, wie was funktioniert? Die haben ja noch gar nicht die Fertigkeiten dazu. Und auch das Thema Nähe oder Familienbett, im Beistellbett. Ich weiß, bei der Großen vor allem, er hat auch lange gebraucht. Da war sie auch dann schon ein Jahr oder noch älter. Und mit dem eigenen Bett schlafen, das funktionierte einfach nicht. Und ich habe mir gesagt, also das war für mich als Mama natürlich auch mega anstrengend, für den Papa natürlich genauso mit. Und dann dachte ich mir, warum mache ich es mir denn so schwer, diesen Anspruch zu haben, sie muss in ihrem Bett liegen. Und da haben wir gesagt, wir haben sie, wenn sie abends ins Bett gegangen ist, bei uns ins Bett gebracht. Einer hat sich gelegt, so dass wir auch gemütlich liegen konnten. Sie hatte die Nähe. Es hat zwar manchmal trotzdem Stunden gebraucht. Also muss
trotzdem das ehrlich ist nicht sein. Unbedingt immer das Allheilmittel, aber es ist zumindest entspannter. Ne?
Genau, aber es war zumindest für mich wesentlich gemütlicher. Ich musste mich nicht in so ein kleines Kinderbett da irgendwie mit halb reinfuchteln oder irgendwas. Dass es auch für mich leichter war. Ich sage, okay, oder entweder bin ich mit eingeschlafen oder was auch immer. Ja, das ist als Mama, wo ich sage, okay, ich kann jetzt hier kämpfen, aber im Endeffekt bringt es weder mir noch dem Kind was. Oder ich akzeptiere es einfach, es ist jetzt so und mir tut es ja nicht weh, wenn mein Kind mit bei mir im Bett schläft. Als wir dann ins Bett gegangen sind, natürlich, jeder brauchte seinen Platz, haben wir sie dann schlafend in ihr Bett gelegt. Sie hat dann auch weiter geschlafen, also das war dann kein Problem. Das war für uns eine gute Variante. Und irgendwann in der Nacht, wie gesagt, da war sie schon ein Stück älter, also so anderthalb oder irgendwas, kam sie dann immer mit ihren Schlafsacken, so Pinguin wieder rübergewackelt, hat sich einfach bei uns mit ins Bett gelegt. Manchmal habe ich das gar nicht mitbekommen, dann bin ich schon früh wach geworden und dachte mir, oh, da liegt ja ein Kind mit im Bett.
Ein Besucher.
Genau, also das hat sie recht schnell kapiert, wo ich gesagt habe, ja, wenn du wach wirst, du kannst immer zu uns kommen. Ja, und dann hat sie sich mit bei uns ins Bett gelegt, als dass ich kenne auch einige Mamas, die das partout nicht wollten, aus verschiedensten Gründen. Und die dann die halbe Nacht dann so halb sitzend liegend da vor dem Kinderbett lagen.
Ja.
Das bei aller Liebe, aber das tue ich mir nicht an. Ja,
richtig. Das sage ich auch immer, ne? Wer hat denn was davon? Also wem bringt das denn was, wenn man sich da so fertig macht einfach auch? Ne? Das wird ja eher immer schlimmer und das bauscht sich auf und eigentlich merken die Kinder dann schon, es gibt ja dann den Zeitpunkt X und jetzt ist Bettzeit und eigentlich merken die ja dann schon, weil die Mutter das schon überträgt, es klappt sowieso nicht. Es wird sowieso wieder eine Katastrophe. Es funktioniert nicht. Und das ist so eine innere, die haben ja so feine Antennen, sage ich immer, die spüren ja alles. Also jede kleine Schwingung zwischendurch kriegen die wirklich mit. Ist unglaublich. Also auch wenn man in die Haushalte so reinkommt, manchmal merkst du schon am Kind, was gerade da zu Hause los ist. Also das ist wirklich krass, ne? Und die sind ja auch immer so fasziniert, wenn dann jemand kommt, das Kind schreit und schreit und schreit und du kommst da rein, völlig unbeteiligt, völlig ruhig, weil es ist ja nicht mein Kind, mich interessiert.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ja.
Nehmen das Kind und was passiert? Kind ist ruhig. Und dann sitzen die immer, wow, und wieso, und warum ist das dann bei dir so, und mein Kind kann mich nicht leiden. Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur der Effekt, dass ich völlig, ja, unbeteiligt bin und überhaupt nichts ausstrahle in dem Moment, sondern einfach nur Ruhe. Und das Kind dann denkt, ah, okay, da ist jemand, der gibt mir jetzt so ein bisschen Ruhe und Sicherheit und nicht diese Schwingung von, oh, ich könnte dich ja heute gleich mal nehmen. Das sind halt ganz normale Gefühle und die darf auch jeder mal haben. Das ist völlig in Ordnung. Und deshalb ist man keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater. Und man denkt, oh, heute bist du wirklich echt anstrengend und heute könnte ich dich wirklich mal nehmen. Schütteln. Ja. Das macht hoffentlich niemand. Ja, bis dahin muss man sich im Griff haben. Und die Gefühle, wie gesagt, sage ich immer, sind normal. Muss man auch immer drüber sprechen. Ganz oft auch mal sagen, oh, ich komme da echt an meine Grenzen. Aber man muss sich immer so weit im Griff haben, dass man das Baby dann einfach wirklich nimmt und weglegt. Ne? Und dann sagt, okay, es schreit jetzt, es schreit bei mir auf dem Arm. Ja. Schreit, wenn ich es ablege, es schreit sowieso, es spielt keine Rolle. Aber ich muss diesen Impuls erstmal wieder unter Kontrolle kriegen. Das ist ganz wichtig. Ne? Und wenn man mit denen da offen drüber redet, sind viele dann eigentlich auch, also die sind dann meistens erleichtert und sagen, oh, danke, dass du das sagst. Und oh, ich fühlte mich schon so schlecht. Und ja, also die sind dann meistens wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, es hilft auch mal, das zuzugeben, sag ich. Ja.
Genau.
Das ist ich auch, selbst ich als Profi hatte das, ne, dass ich dachte, Alter. Ja, das ist völlig normal.
Genau, das sage ich meinen Eltern im Prinzip auch. Ich hatte genau auch die Phasen. Ich habe mein Kind auch, also natürlich, Säugling, das legst du nicht einfach so auf den Wickeltisch und du gehst, sondern
in
Kinderbett.
Genau,
wo es sicher ist.
Wo es sicher ist, natürlich.
Das ist ganz klar. Aber wo ich auch gesagt habe, okay, ich lege dich jetzt hier hin, kannst weiter schreien, weil ich habe alles schon probiert, es funktioniert nichts. Und ehe ich jetzt genauso mitschreie oder eben anfange, dich zu ziehen oder irgendwas mache, was ich dann tiefst bereuen werde, ich mache die Tür zu, dann habe ich das nicht mehr so laut. Ich mache mir jetzt
Musik
rein oder ich schließe mich ins Bad ein oder was auch immer, um selber erstmal runterzukommen.
Genau.
Und das finde ich auch wirklich wichtig, das anzusprechen, dass ich glaube, jeder Mama und jeden Papa ist das schon mal so ergangen, dass diese
Ja, und wer das abstreitet, der lügt. Also das ist so, da denke ich immer, also da muss man nicht nur, weil die Freundin sagt, nee, also das sowas habe ich nie. Und das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, nee, jeder kommt mal an seine Grenzen. Und auch wenn man ein ganz pflegeleichtes Anfängerbaby hat, auch die bringen einen manchmal zur Verzweiflung. Ja? Weil dann haben die nämlich plötzlich mal einen Wachstumsschub und das ist man nicht gewöhnt. Und dann, oh Gott, ja, was denn jetzt? Kaputt. Ja, also das kann ich so nicht glauben. Na, und jeder kommt irgendwann mal an seine Grenzen. Das ist einfach nur.
Und da sage ich auch meinen Eltern immer, und ihr schadet damit eurem Kind nicht. Wenn das auch 5 Minuten oder wie lange ihr auch immer braucht, um selber erstmal wieder runterzukommen, deswegen ist dein Kind nicht traumatisiert oder irgendwas. Ja, also das, wo ich sage, unsere Kinder, sie sind robuster, als wir denken. Natürlich sind sie auch sensibel, keine Frage, aber die halten mehr aus, als wir denen zutrauen. Und was ich auch sage, ich habe mich bei meinen Kindern schon angefangen zu entschuldigen, da waren die wenige Tage oder Wochen alt. Weil genau solche Momente, wo ich überfordert gewesen bin, wo ich auch laut geworden bin oder sie eben habe einfach liegen lassen und schreien lassen. Ja, ich einfach selbst so diese Kontrolle verloren habe und nicht so liebevoll und entspannt gewesen bin, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, wie ich das in meiner rosaroten Traumwelt mir gemalt habe, dass ich mich entschuldigt habe. Natürlich, die verstehen das so an sich noch nicht, die ganzen Worte und sowas natürlich nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass das ankommt. Und das ist für mich natürlich auch eine super Übung, weil irgendwann verstehen die Kinder das, wenn sie drei sind, wenn sie 6 sind, wenn sie älter sind, dass ich mich bei meinem Kind entschuldige. Denn natürlich mache ich nicht alles richtig und darum geht es auch nicht. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, es muss nicht perfekt sein, wie das im Erziehungsratgeber XYZ beschrieben wird. Das ist
passt ja auch gar nicht zu jedem Kind und zu jeder Familie. Das muss man einfach auch mal so sagen. Das ist ja nicht jeder gleich und das muss man einfach akzeptieren. Deshalb ist auch die Nachsorge zum Beispiel nie gleich. Ich hatte das tatsächlich schon, dass die Freundin untereinander, die empfehlen das ja und ach und na, das war so nett und ja. Dann kommst du da hin und dann sage ich schon beim Kennenlernen immer, also nur weil XY das jetzt schön fand, heißt das ja nicht, dass das für euch auch passt. Also das ist in Ordnung und das darf man demjenigen auch sagen, ne? Das ist auch wichtig. Die Hebamme kommt ja lange nach Hause, also das ist so, muss auch ein schöner, das muss ein schöner Besuch sein und die muss sich da wirklich freuen, die Frau, ne?
Ja.
Und ja, und dann merkst du so in der Nachsorge, du hast vielleicht der anderen mal was empfohlen, ja? Und dann sagt sie, na, aber das hast du meiner Freundin aber anders erzählt. Und dann denkst du, dafür gibt es einen Grund, weil die hat ein ganz anderes Kind, das ist ein ganz anderer Verlauf, ihr habt ganz andere Bedürfnisse. Das geht eben nicht immer nach Schema F, ne? Und das muss man so ein bisschen eben auch für sich akzeptieren. Und nur weil die Freundin damit gut gefahren ist, heißt das nicht, dass das für mich das gleiche Prinzip sein kann. Na, also man muss immer gucken und darum sage ich Bauchgefühl. Das ist so ein bisschen, das muss man sich einfach groß auf die Fahne schreiben und sagen, ja, also ich muss das machen, wie ich das möchte und so wie ich das empfinde, ist es richtig und so ist es auch gut für mein Kind.
Ja, genau. Und deswegen sehe ich selber so diese Erziehungsratgeber oder diese ganz konkreten
Tipps,
wenn dein Baby, dein Kleinkind, was auch immer, so und so macht, dann musst du das und das machen. Das ist vielleicht eine nette Idee, was ich mal ausprobieren kann. Vielleicht sage ich aber auch von vornherein, also weil ich vielleicht ganz andere Werte habe, auch diese Schlaftrainings bei Kindern und Säuglingen. Da bin ich natürlich von vornherein, wo ich sage, Und viele Eltern sagen ja dann auch, ja, das schreit nicht mehr, Jana, es schreit nicht mehr, weil es aufgegeben hat, weil es gelernt hat.
Genau.
Es bringt nichts.
Es kommt niemand. Ja.
Genau. Und das finde ich so, da zieht alles zusammen.
Alles zusammen. Ja.
Ein Kind aufhört zu schreien, weil es die Erfahrung gemacht hat, es bringt nichts. Und da muss ich gerade, als ich selbst noch quasi, ich war Teenager, aber meine Eltern, wir hatten Pflegekinder aufgenommen. Und wir hatten dann, da war ich, ich glaube, ich selber war 18, 19. Und da hatten sie nochmal ein zweijähriges Kind so zur Kurzzeitpflege gehabt. Und dieses Kind, es hat nicht geschrien. Es ist gestürzt, es hat sich wehgetan. Es hat nicht geschrien.
Schrecklich, ne?
Und nach der Zeit haben wir eben mitbekommen, es hat, oder immer mehr auch von der Vorgeschichte, es war extrem verwahrlost. Ja. Es kam, wenn es geschrien hat. Warum sollte es denn schreien? Und erst als es
bringt sowieso nichts.
Genau. Als es gelernt hat, es kümmert sich jemand, es kommt jemand. Aber also das, wo ich sage, das möchte ich für mein Kind nicht und das wünsche ich keinem anderen Kind. Deswegen gibt es auch unter anderem diesen Podcast, dass wir das eben wirklich ansprechen, dass es das Kind handelt aus seinen Bedürfnissen heraus und nicht um uns zu ärgern. Ja, wenn das Kind schreit, möchte es sein Bedürfnis erfüllt. Ob das die Nähe ist, ob das Schmerz ist, ob das Hunger ist, was auch immer, ja. Und es ist einfach nur wirklich großartig, wenn ein Kind aufhört mit Schreien, weil es die Erfahrung macht, es kommt.
Es kümmert sich niemand, genau. Ja, ist richtig.
So, wenn wir jetzt nochmal ganz konkret aufs Wochenbett eingehen. Ich kann mich erinnern, also die große geboren ist, die ist inzwischen schon 10, also liegt ein paar Jahre zurück. Aber es war so das erste Kind, ich habe mir das alles rosarot ausgemalt und mir war schon klar, die Kinder, die schreien auch mal und ich kann die Nacht nicht mehr durchschlafen. Also sagen ja alle, Schlafmangel, man ist müde, man muss regelmäßig stillen, füttern, wie auch immer. Aber ich habe mir das trotzdem relativ rosarot ausgemalt. Und dann hatten wir unsere große Tochter da, die sehr viel geschrien hat und eben, ich habe diesen Ausschaltknopf einfach nicht gefunden. Und ich weiß noch, wie ich glaube sogar noch vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft, wie sehr ich mich dann nach einem Kind, nach diesem Kind gesehnt habe. Und dann war das Kind da und es war so die knallharte Realität. Ich habe am eigenen Leib gespürt, was Schlafmangel wirklich bedeutet. Weil das konnte ich mir nicht ausmalen, weil ich es einfach nicht erfahren habe. Und ich denke, so geht es wahrscheinlich ganz vielen Mamas so, vor allem wahrscheinlich den Erstlingsmamas, die das noch erlebt haben. Was ist deine Erfahrung oder was würdest du Mamas raten? Wie kann man sich auf das Wochenbett vorbereiten? Also gibt es da irgendwas, das es einem nicht so knallhart
erwischt? Ja, also im Prinzip direkt vorbereiten kannst du es eigentlich nicht. Also die müssen einfach für sich auch akzeptieren, das Wochenbett auch nicht umsonst Wochenbett heißt. Na, also das heißt jetzt nicht 8 Wochen im Bett liegen, das ist auch klar. Aber ich empfehle eigentlich immer, die ersten 14 Tage wirklich auch anzukommen zu Hause und alleine auch anzukommen und nicht gleich Besuch zu haben und sich, wenn, dann wirklich nur Besuch einzuladen, der einem auch was bringt, ne? Wo man sagt, da habe ich Unterstützung. Ich kann im Schlafzeug sitzen, ich kann stillen, ich kann einfach sein, wie ich will. Ich muss mich nicht kümmern, ich muss die nicht bewirten, ja. Weil sonst kommt oft Besuch, die setzen sich aufs Sofa, kuscheln mit dem Kind stundenlang. Du bist nur damit beschäftigt, irgendwie Kaffee zu kochen, vielleicht noch vorher Kuchen zu backen und die Fenster zu putzen, weil es könnte ja sein, dass sich darüber jemand aufregt oder es stört jemand, ja. Also, dass die wirklich auch akzeptieren, Wochenbett heißt auch ankommen erstmal zu Hause und sich entspannen und nicht von Termin zu Termin hetzen. Ich habe das teilweise wirklich schon öfter erlebt. Die kommen aus der Klinik und das Erste, was die machen auf dem Heimweg, fahren die erstmal zum Kaufland einkaufen. Ne? Also, wo ich mir denke, ja, was kann man machen, aber das ist nicht der Weg eigentlich. Ne? Und auch die Gesellschaft ist da ein bisschen dran schuld, finde ich, weil es wird oft so ein bisschen vermittelt, die hat ja nur ein Kind gekriegt. Was ist denn? Also es ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm und es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles schön und es funktioniert jetzt alles wie vorher und so ist es eben nicht. Also ich finde wirklich so die ersten 14 Tage wenigstens, das braucht Zeit fürs Stillen, das braucht Zeit zum Schlafen. Wenn das Baby mal schläft, dann würde ich mal mitschlafen, ja, und würde mich nicht verrückt machen. Ich muss gut essen, ich muss gut trinken. Also es wäre schön, wenn man so die ersten, ja, die erste Nestzeit so ein bisschen für sich auch ein bisschen nutzt und vielleicht sich da schon ein bisschen drauf vorbereitet und auch den Besuch vielleicht und die Familie drauf vorbereitet, dass die einfach auch wissen, das ist nicht böse gemeint, sondern einfach auch für uns die Zeit, wir brauchen die Zeit. Ihr könnt gerne kommen, aber dann kommt bitte mit Mittagessen oder dann bringt uns einen Kuchen oder dann mach meine Wäsche oder dann putz meine Fenster, wenn dich das jetzt stört, ja. Aber nicht komm als Besuch und setz dich hin und erwarte, dass ich dich bewirte. Also das ist so, das ist vielleicht das, was man vorher mit der Familie schon ein bisschen besprechen kann. Und dann finde ich, wenn es einzurichten ist, dass vielleicht der Partner am Anfang mit zu Hause ist. Das machen ja ganz viele immer eher am Ende. Hm. Partner macht dann die Eingewöhnung, höre ich dann immer. Wo ich denke, das ist sehr nett und das ist schön, aber am Anfang braucht man die Hilfe, ne? Am Anfang braucht man jemanden, der einkaufen geht, der sich vielleicht auch wirklich um Essen und Trinken kümmert. Dass die Frau nichts weiter zu tun hat, als zu stillen, zu schlafen und sich nach Bedarf zu bewegen, so wie sie das denkt. Ne? Aber dass eben einfach jemand mit drumherum ist, der sich so um diese Sachen kümmert. Da sind ganz viele Anträge nachher auch zu schreiben. Du musst dich kümmern für die Krankenkasse, du musst dein Elterngeld beantragen, Kindergeld muss beantragt werden. Das sind alles Sachen, die macht die Mutter ansonsten ja noch nebenbei, weil da ist ja sonst niemand da. Ja, da finde ich immer, das ist schön, wenn man das vielleicht so ein bisschen einrichten kann, planen kann, dass der Partner am Anfang mit zu Hause ist. Und wenn es nur vielleicht 3-4 Wochen Urlaub sind, die man da vielleicht noch so irgendwie mit Elternzeit kombinieren kann, das ist super. Das hilft denen oft ganz, ganz viel. Ja, die Frauen sind viel entspannter, die Babys sind entspannter, die Familie an sich ist entspannter. Es ist nicht so ein Stress drumherum. Also das wäre so mein Tipp, ne? Wo ich denke, so kann man sich vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten. Auf die Hormone, die einen dann so überwältigen, kann man sich nicht vorbereiten. Das ist was man sich nicht vorstellen kann. Und mit dem Stillen, dass das auch am Anfang, das ist auch so eine rosarote Blase, ne? Die denkt dann immer, ach, Stillen ist so schön und ach, wunderbar. Nee, Stillen ist auch am Anfang nicht schön. Ja. Macht auch keinen Spaß erstmal, ja? Und die Brust tut weh und die Brustwarzen sind vielleicht wund. Und das muss ich alles erst gewöhnen. Und da sage ich immer wirklich 2-3 Wochen und dann ist das oft wirklich erledigt. Dann ist das durch. Aber da heißt es auch dranbleiben, Zähne zusammenbeißen und da braucht man eben wirklich gute Unterstützung, ja? Und wenn ich dann am Anfang sitze und ich muss alles alleine machen, wird denen das wirklich oft zu viel und viele sagen dann, nee, das tue ich mir nicht an. Also Schluss jetzt hier und wir müssen einen anderen Weg finden. Deshalb, also wer das einrichten kann, das ist ein großer, großer Bonus, wenn der Partner am Anfang zu Hause ist und nicht die Eingewöhnung im Kindergarten. Ja.
Aber genauso habe ich nämlich gerade beim ersten Kind auch gedacht. Ich dachte mir, naja, so ein Baby, das kann ja in so viel Arbeit nicht machen, ja?
Doch, doch, doch.
Und ich weiß, bei der Großen, sie ist an einem Freitagmorgen geboren. Oh. Sie ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gekommen. Und dann war sie also fast den ganzen Vormittag noch bei, also es hat Stunden gedauert, bis wir sie überhaupt erstmal wieder dann nach der Geburt, also natürlich erstmal im Kreißsaal, so, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit wir hatten, um mit ihr zu bonden und so weiter. Und dann war sie beim Kinderarzt und von da kam sie irgendwie gefühlt nicht wieder. Und wir dachten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, wo ist unser Baby? Und danach ist mein Mann erstmal wieder auf Arbeit gefahren.
Schön.
Also, zwar nicht lange, aber ich weiß auch nicht mehr warum, weshalb, weswegen. Mhm. Ach genau, er hatte in dem Monat dort neu mit Arbeiten angefangen. Beim zweiten Monat
okay.
genauso natürlich auch gepasst, dass er gerade die Arbeit frisch gewechselt hatte. Und dann hatten wir ein frisches Baby da. Mhm. Und von daher hat das bei uns leider nicht geklappt. Aber wie gesagt, beim ersten Kind hatten wir das auch gar nicht im Plan, weil ich dachte, okay, ich wollte stillen und sagte, das kann doch nicht nehmen. Das Baby, das schläft ja nur. Also,
kann ja sowieso nichts machen.
Genau.
Ja,
genau.
Das denken immer viele. Der kann nichts machen. Aber der kann so viel machen. Da kann das Baby wickeln. Du kannst liegen bleiben. Er bringt es dir zum Stillen. Er kann nachts mit aufstehen, kann dich unterstützen. Kann sich, wie gesagt, ganz wichtig um Essen und Trinken kümmern. Das schaffen die Frauen alleine einfach gar nicht. Ja. Der kann so viel machen. Haushalt, ja. Saugen, wischen, alles, was man selber vielleicht gerade nicht kann. Und der kann wirklich mit allen einfach da sein und man ist nicht allein. Dieses Gefühl von, ich bin nicht allein, ich muss das nicht allein bewältigen, ich habe nicht alleine die Verantwortung 24 Stunden am Tag, das hilft vielen unwahrscheinlich. Also das, finde ich, ist sehr wertvoll. Also wenn die am Anfang zu Hause sind, finde ich immer besser, sage ich schon immer gleich, ja, Daumen hoch, alles richtig gemacht.
Genau. Ja, das hatte mir zum Beispiel damals gefehlt. Wir haben es genau andersrum gemacht und ich meine, natürlich ging das auch irgendwie, aber gerade bei der ersten, die ersten Wochen waren schon wirklich...
Sind hart.
Ja, ja, genau. Und war nicht so rosarot, wie ich mir das eigentlich ausgemalt habe.
Genau. Und Styling, das ist ja dann, ach, und jeder denkt dann, ah, oh, die stillende Mutter und die sitzt da gestylt auf dem Sofa. Instagram zeigt's ja immer, ne? Und dann stillt die so schön und die ist so glücklich. Und dann kommst du da nach Hause und die Mutter sitzt im Schlafzimmer. Die Haare sind nicht gekämmt, ja. Das sind so Dinge, das ist einfach normal und das muss man akzeptieren und da auch die persönliche Ordnung verändert sich, ne? Also dann sind die Couchkissen eben mal nicht auf Kante gelegt und es hängt vielleicht auch noch Wäsche und ich habe es vielleicht jetzt gerade nicht geschafft, Staub zu saugen und so. Also das sind alles normale Dinge, das muss man einfach am Anfang so akzeptieren. Das ist ja.
Und ich finde, also ich habe mich dann auch im Nachgang gefragt, warum hat mir denn das keiner gesagt? Hat mich da wirklich erwartet. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist oder warum mir meine Mama das nicht gesagt hatte, was einen da jetzt wirklich erwartet. Also A, denke ich, selbst wenn sie es gesagt hätten, meine rosa-rote Brille, die war so stark, dass ich das gar nicht wahrgenommen, wahrnehmen wollen oder wie auch immer. Und ich glaube aber natürlich auch ein Fakt, vieles vergisst man natürlich.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Generationenproblem ist, dass die einfach früher, wie ich es vorhin schon sagte, die haben das tatsächlich wirklich auch anders gehandhabt. Die Kinder sind liegen geblieben. Das war da nicht so, ne? Die haben sich da wirklich, die haben den Rhythmus antrainiert. Die Kinder lernen das, hast ja selbst gesagt, ne? Die geben irgendwann auf. Aber die sind das dann gewöhnt. Das ist eine Form von Training. Rhythmustraining, die lernen das und dann ist das so. Und die haben sich oft dann einfach ergeben, die Kinder. Und dann war das nicht so wie jetzt. Ne? Es sei denn, du hattest wirklich mal ein Schreikind, was sich nicht hat ablegen lassen. Ich war so eins. Also meine Mutter konnte das nicht mit mir machen. Ich kriegte dann zwischenzeitlich auch mal immer keine Luft mehr. Also da kenne ich auch andere Beispiele jetzt so von früher, aber das ist eher die Ausnahme. Also viele waren so und die haben das auch von der gab es ja die Fürsorgerinnen früher, ne? Und die haben das auch wirklich strikt so mit den Eltern besprochen. Und wenn du das anders gemacht hast, warst du schon, also das ging schon gar nicht. Also die haben das vorgegeben und das wurde so gemacht. Das war einfach so. Ne? Mhm. Deshalb denke ich, wahrscheinlich haben die das wirklich nicht so empfunden früher. Ne? Die erzählen ja dann immer, ja, und wir mussten ja noch Windeln waschen und wir mussten dies noch und das noch und was wir alles noch nebenbei machen mussten. Und ihr regt euch auf, ja, und seid gestresst und aber es ist einfach auch eine andere Zeit. Das muss man wirklich so sagen. Ja.
Genau. Oder ich weiß auch, oder weil du gerade auch Thema Stillen oder diese generell, was auch im Körper alles
passiert. Ja.
Los ist. Ich weiß gerade beim zweiten, ich war nach der Geburt viel erschöpfter. Ich bin bei uns kaum die Treppen hochgekommen. Ich war richtig außer Fuß.
Ja.
Und als meine Hebamme dann die Werte gesehen hat und meinte, oh, dein Eisenwerte ist ja absolut im Keller, kein Wunder. Dass es dir so schlecht geht, dass du mit Kreislauf noch Probleme hast und einfach aus der Puste bist und nicht diese Energie hast. Das war mir nicht bewusst, dass das ist. Oder das hat mir auch keiner gesagt. Das hat mir dann erst durch die Nachbetreuung die Hebamme, wo sie sagte, oh, jetzt müssen wir ja erstmal diesbezüglich wieder aufpeppen.
Was tun, ja.
Ja.
Richtig. Ja, das verändert jetzt schon, also die Geburt an sich ist ja auch eine enorme Anstrengung vom Körper, ne? Auch wenn das vielleicht wirklich schnell ging und manche sagen gerade beim zweiten Kind, ach, das ging ja so schnell. Und dann denke ich immer, ja, aber die Arbeit musste die Frau ja trotzdem leisten. Und manchmal ist das wirklich, die fühlen sich teilweise wie D-Zug überfahren, weil die gar nicht wissen, was passiert denn da jetzt so schnell und der Körper muss sich so schnell umstellen, ja. Und na klar, die Hormone, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Wechseljahre, da kann man sich schon mal so drauf einstellen. Schwitzen, Fenster auf, Fenster zu, ja. Dann wirklich auch Stimmungsschwankungen sind ein großes Thema, ne? Von himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, das ist alles möglich. Und es stören einen manchmal wirklich die kleinsten Sachen. Da stört dich der Flieger an der Wand, wo du so denkst, oh, das hätte mir früher hätte mir das nie irgendwie Sorgen bereitet, aber heute, oh, nee, das geht gar nicht, ja. Oder der Mann atmet zu laut, das sind so Dinge, ja. Also man ist manchmal auch teilweise unfair. Zieht sich so ein bisschen über die Schwangerschaft nachher bis zur Stillzeit eigentlich durch. Also Wochenbett ist ja nicht so einfach. Auch diese körperlichen Sachen, ne, dann die Brust tut weh, die spannt, dann kommt da Milch raus. Das sind für viele auch, ist ja nicht immer nur beim Stillen, dass da Milch rauskommt, ne? Manche sagen, oh, ich habe so einen Milchspendereflex, mein Kind braucht mich nur angucken und dann läuft das sofort und immer sind die Einlagen nass und dann ist der BH durch und dann sieht man es am T-Shirt und so.
Das sind ja auch viele. Zum Beispiel nur immer ein Handtuch unterm Bett gehabt, weil.
Weil immer alles ausgelaufen war, ja. Und das sind so Dinge, man fühlt sich ja da manchmal körperlich auch gar nicht so wohl, ne? Und sagt dann, oh nee, also das ist auch anstrengend, ja. Wochenfluss ist ein Thema am Anfang, ne, dass es dann auch blutet, ja, du hast jetzt monatelang keine Blutung gehabt und plötzlich läuft es wieder und das auch nicht zu knapp, also ist ja am Anfang wirklich deutlich mehr als eine Regelblutung, ist ja normal, aber das ist ja auch so hygienisch, ne, und dann kannst du, viele benutzen ja sonst Tampons und so, ne, und dann sagen, oh, und mit diesen Einlagen und immer habe ich das Gefühl und es ist dann daneben gelaufen und so und dann fühlen die sich einfach auch nicht wohl, also das sind so körperliche Erscheinungen, die da am Anfang ja oft eine große Rolle spielen und die Frauen auch schon so ein bisschen beeinflussen. Also darauf muss man sich einstellen. Das erlebe ich im Kreißsaal tatsächlich sehr oft, dass die so hinterher dann sagen, wie, das läuft jetzt, wie lange? Und dann sage ich, naja, es kommt drauf an. Also bei dem einen ist das schnell erledigt, der ist dann mit 3 Wochen durch, ja. Andere haben 6, 7 Wochen Wochenfluss. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und darauf muss man sich gedanklich auch ein bisschen einstellen, dass da jetzt auch was ist und auch mit dem Körper was passiert, ne? Ach so, ja, ach, und das, also ich glaube, das wissen viele wirklich tatsächlich nicht, ne, dass das dazugehört und dass das auch, ja, teilweise auch wirklich unangenehm sein kann. Das muss man schon so sagen, ja. Du kannst nicht baden, gerade jetzt im Sommer, im Hochsommer waren viele dann, dass die sagten, oh, ist so warm und ich kann nicht ins Schwimmbad oder ich kann nicht im Pool oder verständlich, ja, aber Wochenfluss ist eben auch, geht, so habe ich es früher noch gelernt, gilt als infektiös, weil es ist ja eine Mundflüssigkeit, die da rauskommt, ja, das ist ja praktisch da, wo die Haftfläche war praktisch, wo die Plazenta an der Gebärmutterinnenwand saß sozusagen. Die Plazenta ist ab, dann hast du aber diese große Wundfläche noch. Die Gebärmutter zieht sich zusammen und daraus kommt diese Wundflüssigkeit, dieser Wurmfluss. Ne? Und das heißt nicht umsonst Fluss, das soll abfließen. Ne? Und wenn du da eben Tampons benutzt oder ähnliches, hast du immer die Gefahr von einem Stau und im schlimmsten Fall auch wirklich eine dicke, fette Infektion. Deshalb, also es ist am Anfang wirklich, es fließt oben, es fließt unten, überall, manchmal auch die Tränen.
Ja, das stimmt.
Ja, am Anfang ist das wirklich so, wo die Frau sich echt auf viele Sachen auch einstellen muss.
Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, das war für mich auch, ich kann mich auch erinnern, wie die Hebamme mir sagte, als beim ersten Kind mit langen Spaziergängen wartet da.
Genau.
Und ich dachte mir, warum denn?
Ich bin doch fit.
Ich habe das null verstanden und dann, ich glaube, ich bin nach einer Woche oder irgendwas, wir hatten auf dem Markt gewohnt und ich bin da nur eine Runde, oh Markt, mehr habe ich wirklich nicht geschafft. Und in meiner Vorstellung dachte ich, ach, ich gehe dann jeden Tag meinen Mann von Arbeit ab.
Drei Stunden
spazieren. Also ich glaube, das wären 20, 30 Minuten gewesen. Ja. Und ich habe gerade so die 5-Minuten-Runde geschafft. Da dachte ich, das meinte sie.
Ja, also es ist tatsächlich so. Das geht auch, und viele denken ja, man sagt das wegen dem Kind, dass das Kind nicht raus darf. Aber das ist ja Quatsch. Ja, also es ist auch, ich sage immer, langsam machen. Darum eben die ersten 14 Tage wirklich versuchen, so wenig wie möglich. Und Wochenbett eben auch ein bisschen leben. Ne? Dass man sagt, na klar, sollst du dich bewegen. Wir wollen ja auch Thromboseprophylaxe machen. Ne? Also man soll nicht nur im Bett liegen und die Beine hoch machen. Das funktioniert nicht, ja. Aber immer alles auch wirklich, was der Körper signalisiert. Also manche sind topfit, die können das am Anfang, aber es gibt eben auch viele, die sind wirklich, wie du es beschreibst, schlapp und erstmal noch ein bisschen erschöpft. Die haben ja auch einen gewissen Blutverlust unter der Geburt, ne? Nicht problematisch meistens, aber auch da muss man natürlich hingucken und da muss natürlich dann auch die Hebamme beraten und sagen, also du musst jetzt echt mal so ein bisschen Schmalspur machen, gerade auch beim Kaiserschnitt. Das verkennen auch viele, ne? Dass die dann einfach denken, ach naja, was ist denn da? Nee, das ist eine große Bauch-OP, sage ich immer. Ne? Dass Frauen, die sonst so irgendeine Bauch-OP hatten, vielleicht auch an der Gebärmutter, die sind 6 Wochen krankgeschrieben. Die kümmern sich nicht noch um Neugeborenes, die kümmern sich nur um sich selbst. Ja, und da reicht's schon, wenn ich wirklich sage, ich habe mein Schlafzimmer oben und muss Trepp auf, Trepp ab und sowas, ne? Oder zur Küche laufen und dies und das. Also am Anfang sollte man da schon so ein bisschen auf sich achten. Genau. Mhm. Und mich auch gut auf seinen Körper hören. Ja.
Ja, ja, und hast du den Eindruck, dass es den Mamas, ich meine, es wird jeder unterschiedlich sein, aber so, wenn du so die ganzen Mamas, die du begleitest, ist das ein Thema, was es vielen leicht fällt oder doch herausfordernd ist?
Ja, es fällt vielen sehr, 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 sehr schwer. Also das ist einfach, also ich denke ich wirklich, das spielt auch eine große Rolle, dass eben von außen diese Einflüsse kommen. Die sehen eben immer, wie das von irgendwelchen Influencern und sonst wie vorgelebt wird und jeder macht da ja so eine schöne Welt draus, ne, und macht schöne Bilder und jeder denkt, das ist die Realität. Ja, also denen fällt das oft sehr, 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 sehr schwer. Gerade dieses Akzeptieren, dass eben nicht alles so läuft wie vorher. Ne? Und dass ich mich nicht fest zu einer Uhrzeit zum Beispiel auch später nachher mit einer Freundin und so verabreden kann, wo ich immer sage, na, dann mach's doch entspannt. Sag doch einfach, ihr wollt Kaffee trinken, dann sagst du, ich komme zwischen 14 und 15 Uhr. Dann habe ich eine Stunde Zeit und eine Stunde Luft, muss mich überhaupt nicht hetzen. Und wenn ich dann immer noch mal 10 Minuten zu spät komme, ist auch noch so. Aber ich habe zum Beispiel erstmal nicht diesen Druck zu sagen, ja, ich bin 14.30 Uhr da. Ja, und habe so eine Punktzeit. Nee, mach das doch entspannt und akzeptiere das, dass es vielleicht auch an manchen Tagen gar nicht geht, weil das Kind einfach keine Lust hat. Da muss man das auch akzeptieren und sagen, nee, heute kann ich nicht, heute bleibe ich zu Hause. Und das fällt vielen wirklich schwer, sich da so in diese Rolle reinzufinden und zu sagen, ich muss mich jetzt auch nach einem anderen Rhythmus so ein bisschen drehen. Ja,
genau. Und genau da finde ich auch, das ist so ein gesellschaftliches Problem, dieses ein Kind. Deswegen heißt doch nicht, dass...
Richtig. Das wird sie doch wohl schaffen, ja.
Genau, genau. Und das ist eben angefangen mit Social Media, was da alles so, diese rosa-rote Welt, was ich ja auch in meinem Kopf hatte, was da so vorgelebt wird, beziehungsweise man sieht ja nur, oder ich bin ja auch Fotografin, ja, wenn ich die Newborn-Shootings mache, natürlich sieht das toll und total entspannt aus.
Super schöner Moment, ja.
Genau. Aber das ist der Moment, man darf nicht vergessen, dass davor, dazwischen, danach ist. Ja, das ist ja wirklich nur eine Millisekunde, wo dieses Foto gemacht wurde oder wo sich die Mama vielleicht dick gemacht hat, von Spiegel posiert mit seinem Kind, mit ihrem Kind und dann sich erschöpft wieder auf die Couch legt und wieder
zappelt. Richtig. Und die Maske fällt, richtig.
Genau, genau. Ja, und da finde ich es wirklich wichtig, diese Dinge offen und ehrlich anzusprechen, dass es eben nicht die Realität ist. Und und natürlich. Wie du schon sagtest, so 100% wirklich darauf vorbereiten oder gerade auch Hormone. Man muss es selbst erlebt haben, um zu wissen, davon spricht sie, wie bei mir eben die Hebamme, macht doch keine großen Spaziergänge. Und ich dachte mir, wie, warum?
Rum.
Ja, danach habe ich das 100% verstanden.
War mir ja.
Aber davor, sie hat es mir gesagt, aber nicht mal, dass sie es nicht glauben wollte, ich konnte es nicht. Es war in meinem Kopf einfach, ich dachte mir, wie, warum? Also, ich konnte es wirklich nicht verstehen.
Ja, zu Hause funktioniert es ja meistens dann auch erstmal ganz gut und dann fühlt man sich ja auch fit, ja, und denken, naja, ja, was geht dann schon los? Du musst da meistens irgendwie, viele wohnen ja dann wirklich auch mit Kind nicht in der untersten Etage, die wohnen ja immer ganz oben, ja. Und dann musst du ja schon von oben erstmal alles runtertragen. Dann musst du den Kinderwagen aufbauen, dann musst du das Kind da reinlegen und so. Das sind ja alles auch schon so körperliche Sachen. Ja, was auch anstrengend ist, ne? Wo ich denke, ja, da muss man auch erstmal wieder hinkommen zu der Fitness, ne? Und in der Schwangerschaft machen ja viele auch gar nichts mehr zum Ende. Also die bauen ja einfach da schon so ein bisschen ab, ne? Weil dann passiert nicht mehr viel und kein Fahrradfahren mehr oder kein Sport mehr, ne? Und ja, das merkst du dann einfach, ne? Wenn du das dann monatelang vorher schon hast und dann kannst du ja nicht erwarten, dass man dann hinterher im Marathon läuft.
Ja, genau, und gerade Muskeln, das baut ihr wirklich so schnell ab. Das ist immer
wirklich so.
Drehend. Ja, wenn man macht regelmäßig Sport, dann ist man krank oder aus welchem Grund auch immer. Man lässt schleifen eine Woche, 2 Wochen und man geht bei null an. Also das ist so.
Genau,
aber nochmal so zurück zu diesen gesellschaftlichen Erwartungen, die auch einfach sind. Ich muss doch nur ein Kind bekommen, jetzt hab dich doch mal nicht so. Und ich glaube, da ist es wirklich so wichtig, dass wir als Mütter dass wir auch da klar unsere Grenzen ziehen und uns nicht von dieser Gesellschaft, naja, die anderen schaffen das doch auch oder überhaupt dieser Leistungsdruck.
Dass Mütter auch mal wieder lernen, zusammenzuhalten. Weil das ist ja oft untereinander so, dass die eher untereinander so biestig sind und dann beobachten. Und was? Du hast nicht Bio und du kochst nicht selber und du machst nicht dies und du machst nicht das. Die bewerten sich ja so untereinander, wo ich dann immer denke, warum ist das so? Es sind doch alles Frauen. Warum sind die untereinander so in so einem Konkurrenzdenken? Und es kann mir doch egal sein, ob XY dem Kind jetzt selber Brei kocht oder nicht und oder kauft oder. Also das sind so Dinge, damit macht man sich manchmal selber auch so ein bisschen das Leben schwer, ne? Oder denk, was, dein Kind dreht sich noch nicht und mein Kind kann dies schon und mein Kind kann das schon. Das finde ich einfach, das ist nicht schön, ne? Und das ist aber so ein Mütterding untereinander, wenn du die so in den Kursen siehst, ja, wo du so denkst, ja. Also lass doch jeden einfach leben, wie er will, ne? Und kehr vor deiner eigenen Haustür, denke ich dann aber. Na, das ist echt schwierig manchmal, ja, dass das so untereinander so bewertet wird. Ja. Mhm. Oder auch stillen ist so ein großes Thema, ne? Wer nicht stillt, ist ja, kriegt ja sofort einen Stempel und auch das ist doch in Ordnung, kann doch jeder machen, wie er möchte. Ja, also klar, stillen gut und stillen ist schön und stillen macht Spaß, wenn alles funktioniert, aber es gibt auch mal Situationen, wo es eben nicht klappt und das muss man doch einfach akzeptieren und nicht hinterfragen und sagen, warum nicht und wieso nicht und mach's doch mal so und mach's doch mal so. Mhm. Wird sich jeder schon bewusst irgendwo überlegt haben, ja, warum er das vielleicht nicht machen möchte. Ja, also das sind Da finde ich, da sind Frauen manchmal untereinander so ein bisschen fies. Ja, ich würde es jetzt wirklich mal so sagen. Also die sind so untereinander manchmal so ein bisschen garstig und bewerten sich so oder haben da so ein, weiß ich nicht, oder machen sich damit selber so ein Gefühl von, oh, ich heb mich damit selber auf so ein Podest, weil ich mach's ja perfekt oder ich mach's ja besser und so. Und das ist einfach nicht schön, ja.
Ja. Genau, sich selbst gegenseitig so schwer zu machen. Oder auch, was du vorhin sagst, also eben, das ist so dieses gegenseitig sich schwer machen, aber ich glaube auch, wir machen es uns oft
selber schwer.
Ja. Und das ist auch, was ich in meinen Familien sage und in Kursen, denen ich gebe. Es steht und fällt mit euch. Mhm. Solange ihr euch selbst diesen Druck macht, muss perfekt sein. Und die anderen schaffen das doch auch. Also sich selbst zu vergleichen oder selbst auch an sich zu zweifeln. Mache ich das alles gut? Mache ich das alles richtig? Da kommt man nicht raus. Also wenn man anfängt zu sagen, ich bin eine gute Mama. Ich liebe mein Kind über alles und ich glaube, da findet sich jetzt jede Mama wieder, dass jede Mama sagen kann, ja, ich liebe mein Kind. Und dadurch, schon alleine diesen Fakt, dass du dein Kind liebst, gibst du doch dein Bestes. Das heißt natürlich nicht, dass es das Beste ist oder dass es wirklich das Richtige ist, aber ich sage immer, das Beste für dein Kind. Und das ist mehr als gut genug, ja. Und wenn man dann später, was weiß ich, man hat irgendwie eine neue Erkenntnis gewonnen, man entwickelt sich natürlich auch weiter als Mensch, aber auch als Mama. Und dann sagt vielleicht beim zweiten Kind, oh, das würde ich heute anders machen. Ist das in Ordnung? Und dann darfst du das auch anders machen, aber deswegen musst du dich nicht verurteilen, dass ich bei meinem ersten Kind alles falsch gemacht habe.
Deshalb sind aber oft die zweite und dritte Gebärenden oder vierten Kind entspannter, weil die einfach nicht mehr diesen Perfektionismus für sich so haben oder dieses Anspruchsdenken, es muss halt alles perfekt sein und ich muss funktionieren und die sind einfach dann lockerer, ne, und sehen manche Sachen einfach auch nicht mehr so eng und denken, ach ja, ging doch beim ersten Mal auch, warum soll es jetzt nicht funktionieren?
Genau. Damit würde ich jetzt diese Folge erstmal beenden und so als Fazit, wir haben ja ganz viel gesprochen, aber vielleicht gerade dieser Schlusspunkt, macht euch nicht verrückt. Ja, es ist, hört auf euer Bauchgefühl. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, sich jetzt nicht verrückt zu machen, was die Freundin sagt, was die Mama sagt, was die Oma sagt, was Social Media sagt, was die Hebamme sagt. Ja, man kann sich, ich hatte auch eine Freundin, die hat für sich dann gesagt, nee, ich, oder Google, ich mache das bewusst nicht mehr, weil ich verliere dadurch total mein Bauchgefühl. Also man darf auch jeder für sich entscheiden, jemand, der braucht diese Information, um für sich dann vielleicht Ideen zu haben und auszuprobieren.
Ja.
Aber dennoch sage ich, du bist die Fachfrau. Keiner kennt dein Kind so gut wie du. Du bist die Mama. Das kann ich als Sozialpädagoge nicht, du als Hebamme nicht, die Oma nicht, die Uroma nicht, die Freundin nicht. Keiner kennt sein Kind so gut wie die eigene Mama bzw. der eigene Papa. Das sind einfach die Experten. Das heißt nicht, dass sie sich Hilfe und Unterstützung holen dürfen. Also das natürlich, aber dennoch das eigene Bauchgefühl. Und das ist so wichtig, da wieder hinzukommen. Und wenn es dafür notwendig ist, zu sagen, okay, ich folge jetzt den ganzen Influencern, die gerade frisch Mama geworden sind, nicht, weil mich das durcheinander bringt, oder ich frage meine Mama vielleicht bewusst nicht. Also da darf natürlich auch jeder sein eigenen Weg finden. Ja, da gibt es kein falsch und kein richtig. Da wirklich zu achten, was tut dir als Mama oder natürlich genauso auch als Papa, was tut dir gut?
Ja.
Okay. Dann, liebe Edis, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir machen einen zweiten Teil.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, aber ich glaube, länger als sonst, wenn die Podcast-Folgen sind und nicht, okay, dass die Zuhörer denken, what? So lange? Ja. Das gibt's doch nicht. Machen wir hier einfach einen Cut und sprechen dann nächste Woche darüber, was so wirklich praktische Tipps sind, vielleicht kleine Routinen, Rituale, was euch helfen kann, besonders in der Wochenbettzeit, um bewusster und nicht mit diesem Druck.
Genau. Es wird schön. Also das muss man auch mal sagen. Es kam jetzt vielleicht doch so ein bisschen rüber, dass es keine schöne Zeit ist. Doch, es ist eine sehr schöne Zeit, aber man sollte sie entspannt angehen und ohne Druck und ohne Stress.
Genau. Und wie wir das machen können, das schauen wir uns in der nächsten Folge.
Okay.
Also dann vielen, vielen Dank, dir liebe Ines. Yes. Und auch danke euch Zuhörern, dass ihr das angehört habt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass liebend gern eine 5-Sterne-Bewertung da und teile den Podcast mit anderen Mamis und Papis, wo du sagst, ja, denen würde das genauso gut tun, einmal zu hören. Damit wir gemeinsam daran arbeiten können, dass jede Familie sagen kann, meine Familie ist mein Kraftort. Ich danke dir auf jeden Fall so sehr und schätze es, dass du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören. Hoffe natürlich, dass du dir ganz, ganz viele wertvolle Impulse da mitnehmen kannst und freue mich, wenn du mich bei meiner Mission unterstützt. Und bis dahin, alles, alles Liebe und Gute für dich. Bis zur nächsten Woche.